herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen, liebe Gäste. Seid herzlich willkommen zu unserer heutigen Wortbetrachtung. Es ist die erste im Schuljahr, wo wir wieder als Schulgemeinde zusammen sind. Und sie hat von daher gewolltermaßen so den Charakter einer Generalansage für das Schuljahr. Das hat sich unser lieber Kollege René gewünscht, dem wir von dieser Stelle her gute Besserung wünschen bei seinem Sportunfall, wo er mir wirklich sehr, sehr leid tut, weil ich weiß, was er da jetzt mitmacht. Und gute Besserung, René, das ist unser Gebet für dich. Und wir machen uns jetzt Gedanken über das Thema, das er uns gestellt hat. Stellt euch vor, wir sitzen auf dem Ölberg. Jesus ist unter uns und er redet mit uns. Wir sind vollkommen begeistert über den Anblick, der sich da vor unseren Augen auftut und sich uns bietet. Wir sehen diesen Tempel, wie ihn Herodes wunderschön hergerichtet hat. Alles gleißt in der Sonne, vielleicht sogar Abendsonne. Und Jesus ist so sonderbar. Er teilt unsere Begeisterung nicht. Er ist ganz verinnerlicht, ganz ruhig, ja, und er zerlegt unsere Hoffnungen. Auf unsere Frage, ist das nicht großartig, Meister? Ist das nicht wunderschön? Sagt er lapidar. Ach, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Also rein psychologisch sage ich euch, solltet ihr eure Unterhaltungen nicht so führen. Wenn jemand begeistert wird und euch mitreißen möchte und ihr sagt dann, lass nur, alles Schwachsinn. Aber Jesus hat das gemacht. Jesus hat gedacht, ihr freut euch umsonst. Wenn ihr wissen wollt, was die Zukunft bringt, bis ich wiederkomme, dann hört gut zu. Hier wird sich alles verändern. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Und er erzählt ihnen, das ist Matthäus 24, ein Ding nach dem anderen, was kommen wird und wie furchtbar die Zeiten sich entwickeln werden und wie schrecklich es werden wird, bis hin zu einer allgemeinen Verfolgung der Gläubigen am Ende der Zeit. Also Matthäus 24 ist nicht für schwache Nerven. Und dann schließt er noch diese Schilderungen ab mit dem Begriff, mit denen er dann seine Wiederkunft schildert. Und dann sagt er, und anstatt, dass die Menschen alle bereit sein werden, werden große Schwierigkeiten herrschen. Und sein erstes Gleichnis sagt, mitten in der Gemeinde wird alles daneben gehen. Da gibt's jemanden, der drauf schauen sollte, dass es in der Gemeinde gut zugeht. Der schauen sollte, dass alle zur rechten Zeit ihre Speise und ihren Trank kriegen. Aber der macht das nicht. Der denkt sich, bis Jesus am Ende wiederkommt, das dauert noch und regiert das Haus, das seinem Herrn gehört. Der ungetreue Knecht. Und dann sagt Jesus, wenn das dann so sein wird und die Zustände so sein werden, dann wird das Himmelreich gleich sein 10 Jungfrauen. Matthäus 25. Die große Geschichte von denen, die bereit sind und denen, die nicht bereit sind. Und davon, dass sie alle schlafen. Denn so steht es im Text. Und während sie warteten, schliefen sie alle ein. Aber der Moment des Aufwachens, der entschied es dann. So geht das Gleichnis. Das Gleichnis, das uns lehrt, liebe Freunde Jesu, es kommt einmal ein Moment, da wird es zu spät sein. Das ist nicht populär, wir hören das nicht gerne. Wir verkündigen lieber so, irgendwann durch das Gebet, und ich glaube, dass alles, was ich jetzt sage, wird es so sein, dass jeder vom Geist Gottes irgendwie erfasst wird und gerüttelt wird, und dann werden wir fest beten, dass viele Menschen sich noch bekehren. Vor allem jene, die wir lieben. Und das ist gut und auch nicht falsch. Aber das Gleichnis der 10 Jungfrauen rüttelt uns auf aus dieser Romantik und sagt, pass auf, der Tag wird kommen, es könnte zu spät sein. Und von jetzt an wird das Ganze nicht mehr wirklich froh. Das nächste Gleichnis, das Jesus erzählt, erzählt er von den Talenten. Da geht es um die Geschichte, dass allen, was ausgegeben wird, sie werden ausgerüstet, dann sollten sie arbeiten für den Herrn, der unterwegs ist. Und sie tun es auch mit mehr und weniger Erfolg. Und der Herr kommt zurück und ist super zufrieden mit allen, nur mit einem nicht. Der hat es vergraben. Der hat nichts getan. Hat nicht gewirkt. Und das Gleichnis sagt, er wird hinausgeworfen in die Finsternis. Auch das lässt uns wieder aufhorchen. Gott gibt uns sozusagen einen Auftrag, den wir ausführen sollen mit unserem Leben, mit unserem Zeugnis. Und wenn wir es nicht tun, ist das überhaupt nicht gut. Es ist schwierig. Und dann, am Ende, kommt die Geschichte, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Das ist Matthäus Kapitel 25 ab Vers 31. Das ist unser Text. Nachdem wir wissen, dass der Tag kommen wird, an dem es zu spät sein kann, nachdem wir wissen, dass wir über die Art und Weise, wie wir mit unserem Leben umgegangen sind, Rechenschaft ablegen werden müssen, nachdem wir das alles wissen, kommt diese Geschichte. Ich lese. Wenn aber des Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und werden vor ihm alle Völker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Das muss man verstehen, aus der damaligen Kultur kommend. Gemeint sind Schafherden und Ziegenherden. Die Schafherden, die dienen mit den Ziegenherden gemeinsam, sind sie auf der Weide. Und dann am Abend werden sie getrennt. Die Schafe auf die eine Seite, die Ziegen auf die andere Seite. Und Luther übersetzt eben mit Schafe und Böcke. Und ich habe euch das jetzt erklärt mit den Ziegen, ihr versteht das, werde aber weiter Schafe und Böcke sagen, weil wir das so gewohnt sind von der Luther-Übersetzung. Also, sie werden geschieden für die Nacht. Und er wird zu den Schafen zu seiner Rechten stellen, er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn, und jetzt sind die Jünger, darauf wette ich alles, was ihr wollt, sehr überrascht. Sehr überrascht. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich getränkt. Ich bin ein Gast gewesen und ihr habt mich beherbergt und ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen, ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dich getränkt? Wann haben wir dich als einen Gast gesehen und beherbergt oder nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank oder gefangen gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und sagen zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Warum, glaubt ihr, denke ich, dass die Jünger überrascht waren? Ich behaupte, damit haben sie nicht gerechnet. Die Jünger hatten ein ähnliches Problem, wie viele Juden damals hatten. Sie mochten gerne das Theologisieren. Ich erinnere an ein paar Beispiele, die mir gerade so einfallen. Herr, wer hat gesündigt, der oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Das ist so typisch. Sowas interessiert uns. Da machen wir Jugendstunden drüber. Und Jesus hat eine interessante Antwort bei diesem Beispiel, nicht? Er sagt, niemand hat gesündigt. Er ist sehr nett mit den Jüngern. Er könnte auch sagen, wo seid ihr angerannt? Wie kann ein Neugeborener gesündigt haben, um blind geboren zu werden? Aber Jesus ist freundlich. Er sagt nicht, wo seid ihr angerannt, sondern er sagt, niemand hat gesündigt. Sondern er ist blind geboren, damit die Herrlichkeit Gottes an ihm offenbart würde. Das ist das Prinzip. Siehst du Leid in der Welt, frag nicht nach dem Verursacher, der dieses Leid zu Recht verdient, sondern siehst du Leid in der Welt, fühle den Appell Gottes, dass er sagt, schau, das ist wieder eine Gelegenheit, wo du zeigen kannst, dass es mich gibt. Alles Leid ist Aufforderung dafür, für die Gläubigen einzuschreiten dagegen und zu zeigen, was die Herrlichkeit Gottes ist. Wenn ihr einen Sinn für das Leid haben wollt, hier ist er. Es gibt keinen anderen. Theologisieren. Herr, eine andere Stelle aus dem Lukas-Evangelium. Werden viele oder wenig gerettet? Oh, das ist eine Diskussion, die führen wir sogar in den Theologieklassen. Werden viele gerettet oder wenig? Was ist mit den Chinesen aus dem 3. Jahrtausend vor Christus? Werden die gerettet? Und ich kann uns zuhören im Geist, wie wir da schön diskutieren. Und Jesus bringt das so runter auf einen Punkt, der so einfach ist. Dazu brauchst du keine Stunde eine theologische Vorlesung besucht haben, um das zu verstehen. Jesus fragt am Ende einfach danach, ob dein Charakter seinem ähnlich geworden ist. Ob das Mitleid, das in seinem Herzen entsteht, wenn er Not sieht, auch in deinem Herzen entsteht, wenn du Not siehst. Das fragt er. Und die Leute, die ähnlich empfinden wie er, zu denen sagt er, dich kenne ich. Du liebst mich und du lebst diese Liebe auch tätig aus jeden Tag. Du gehörst zu den meinen. Heißt das, dass wir uns jetzt das Himmelreich verdienen durch Gutes tun? Das wäre nämlich die nächste Schlussfolgerung, die kranke Gehirne leichtfertig ziehen könnten. Dem ist natürlich nicht so. Die zu den Schafen zählen, wissen nicht, was sie Gutes tun. Sie sind überrascht, wie der Schuster Martin in der Geschichte von Tolstoi. Sie sind komplett überrascht. Sie handeln im Geist des Herrn und das ist so natürlich für sie wie das Atmen. Sie lieben, die im Elend sind, ohne an den Lohn zu denken. Helfen ist Lebensstil, den sie weitergeben an die nächste Generation. Gott gebraucht sie als seine Boten der Liebe und der Hilfsbereitschaft. Erinnert euch an den Blindgeborenen. Das ist, was er will, dass wir tun. Das Leid gibt es deshalb, damit daran die Größe und Herrlichkeit Gottes offenbart würde, indem man es stillt. Alles, was die Schafe tun und wofür Gott sie lobt, holt sie aus der Komfortzone des Todes, Komfortzone des Lebens, das ist gemeint, und wirft sie in die Gräben der Not, der Armut, der Unfälle, der Krankheiten, des Todes, der ungerechtfertigten Verfolgung. Wenn du Mitleid hast, dann ist Schluss mit deiner Bequemlichkeit. Denn wenn du mitleidest, hast du alle Hände voll zu tun. Und jetzt die Frage, die natürlich viele auch bewegen mag. Ehrlich, hat man sich dafür ausbilden lassen? Die Matura gemacht, sein Studium hingelegt, um dann in solchen Kreisen sich zu bewegen, solche Probleme aufzugreifen? Und da kommt Jesus und sagt, das sind die Probleme der Menschen und des täglichen Lebens. Wie steht es um deine Fähigkeit, mitzuleiden? Mitleid ist das Wort. Hast du Mitleid? Oder bist du nur erfasst, wie die Dichter es nennen, von einer Ungeduld des Herzens? Was ist der Unterschied? Mitleid bedeutet, man kann tatsächlich mitleiden und dadurch dem anderen Hilfe, Stütze, zum Segen werden. Wer aber nur Ungeduld des Herzens empfindet, der am liebsten weg möchte von dort, wo die Menschen leiden, dann bekundet man schnell sein Mitleid durch eine Szene, eine Geste, aber man schaut, dass man weiterkommt, weil die Not zu sehen unerträglich ist. Jesus hatte keine Ungeduld des Herzens. Jesus litt mit. Und er möchte, dass seine Nachfolger das auch tun, dass wir mitleiden. Die Not wird durch solche, die in der Ungeduld des Herzens leben, nicht geringer. Sie wird nicht abgeschafft. Die Herrlichkeit Gottes wird nicht offenbart. Sie ermangeln des Trostes bitterlich. Sie können niemand trösten und sie können auch selbst nicht getröstet werden. Da fehlt etwas. Ganz massiv. Ich assoziiere uns hin zum ersten Johannesbrief. Wir wollen den auch noch aufschlagen. 1. Johannes 4. Dort wird geschildert, wie sich die Liebe Gottes, wenn wir von ihr erfasst sind, auswirkt in unserem Leben. Ich beginne zu lesen in Vers 6. Johannes sagt, wir sind von Gott und wer Gott erkennt, der hört uns. Wer nicht von Gott ist, der hört uns nicht. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ihr Lieben, lasst uns untereinander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer lieb hat, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Versteht ihr, warum Gott schaut, ob wir die Kranken besuchen, die Leidenden, ob wir ihnen helfen, ob wir ihrer Not abhelfen? Gott schaut einfach, ob wir Liebe üben. Darum geht's. Wer nicht lieb hat, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Daran ist erschienen die Liebe Gottes gegen uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Darin steht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat zur Versöhnung unserer Sünden. Ihr Lieben, wenn Gott uns so geliebt hat, so sollen auch wir uns untereinander lieben. Haltet inne! Wenn Gott uns so geliebt hat, sollen auch wir uns untereinander so lieben. Ja, das ist jetzt, glaube ich, der springende Punkt. Denn Leute, die einander lieben, wie Gott uns geliebt hat, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat, tun sich gewisse Sachen nicht an. Seid ihr mit mir? Und andererseits, Leute, die Gott lieben, so wie Gott uns geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns gegeben hat, tun sich aber gewisse andere Sachen sehr wohl an. Und das ist einfach die Frage, wie steht's da mit uns? Neben wem in der Gemeinde können wir nicht sitzen? Ich muss das nicht weiter ausführen, oder? Also wenn ich behaupte, wir sind kilometerweit entfernt von diesem Idealbild, sage ich nichts Falsches. Aber denkt daran, da kommt diese Böcke- und Schafgeschichte am Ende. Und wenn wir bei den Schafen sein wollen, dann können wir den Zustand, den wir empfinden, so nicht stehen lassen. Ist schon klar, oder? Ich behaupte ja nicht, dass wir alle schon am Ziel sein müssen. Ich bin ja auch nicht am Ziel. Aber ich weiß, wo ich hin muss. Und ich weiß, es muss in diese Richtung gehen. Gottes Charakterzüge müssen unsere Charakterzüge werden. Das geht hier so weit am Ende dieses Textes, dann in Vers 20, 21, wird es ganz deutlich. Da sagt er, so jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er vor Augen hat, wie kann er Gott lieben, den er gar nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, der auch seinen Bruder liebe. Wer also seinen Bruder wirklich sieht, seine Not wahrnimmt und lindert, der gehört zu den Erben des Reichs. Gott hat uns nicht aus der Welt genommen, dass wir unser Leben dort aufbauen, wo niemand ist, wo wir schön unsere Ruhe haben. Mit unserem Leben sollen wir die Menschen ja erreichen, um ihnen Wegweiser zu sein. Kann man sich das Himmelreich also doch noch verdienen? Ich stelle diese Frage nochmal und beantworte sie so. Nein, natürlich nicht. Das Himmelreich wird dir geschenkt, weil du den Charakter Jesu lebst, ganz selbstverständlich, weil du Jesus liebst und ihm dienst, ohne berechnend nachzudenken, nicht als Lohn, sondern weil du das, was Jesus dir gegeben hat, nämlich sein Wesen, annimmst und tatsächlich erlaubst, dass er es in dir zur Blüte bringen kann. Es ist nicht deine Leistung, aber es muss kommen. Sei kein Judas-Jünger, der um des Lohnes willen arbeitet und den Rest der Welt manipuliert. Die Liebe Christi dringt uns zu den Taten der Barmherzigkeit, sagt Paulus, bei denen dann Jesus sagt, diese Leute benehmen sich angesichts des Leides wie ich. Sie fliehen nicht, sie packen an. Das ist praktisches Christentum, das sucht Jesus an seinen Nachfolgern. Noch einmal, ich habe es schon angedeutet, ich fürchte, das ist nicht die hohe Theologie. Das rechte Verständnis der Dreieinigkeit, jetzt weiß ich, jetzt sagt der liebe Gott zu mir, sehr gut, setzen, wird uns nicht in den Himmel bringen. Ich bin all diese Diskussionen sowas von leid. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wir verschwenden unsere Zeit mit sowas. Ein Verständnis aber seiner Liebe, die er nachgeahmt wissen will, und sein Wesen in unseren Herzen und das, was er für uns getan hat, das bringt uns in den Himmel. Am Ende sagt er, dass er uns kennt. Zu jenen, die seine Liebe nicht an den Mitmenschen leben, sagt er aber, ich kenne euch nicht. Das Endgericht beschäftigt sich also damit, inwieweit die Lehren Jesu so von uns Besitz ergreifen, dass wir wie er ausziehen und das Leid der Menschen in der Welt lindern, körperlich, seelisch, geistig, unter Einsatz unserer eigenen Sicherheit, denn es mag nicht ungefährlich sein für die Barmherzigkeit. In Matthäus 25 geht das Gleichnis weiter mit dem, was er dann zu den Böcken, zur Linken sagt. Er sagt, geht von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Halten wir inne. Wer sind die? Es wird dann wiederholt, nicht? Ich bin krank gewesen, ihr habt mich nicht besucht, ich bin arm gewesen, ihr habt mir nicht geholfen, bin hungrig gewesen, ihr habt mich nicht gespeist, bin durstig gewesen, ihr habt mich nicht getränkt, bin ein Gast gewesen, ihr habt mich nicht beherbergt. Alles, Wort für Wort kommt's nochmal wieder. Da fragst dich auch, warum macht er das? Er spart uns keinen einzigen Satz. Weil er uns reinzwingt in das Nachdenken über all das. Und dann noch einmal die Wiederholung. Herr, wann haben wir dich gesehen? Hungrig, durstig, als einen Gast, nackt, krank und hätten dir nicht gedient. Und nachdem das alles ausgereizt ist, kommt dieser vernichtende Satz. Wahrlich, ich sage euch, Was ihr nicht getan habt, einem unter diesen Geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden in die ewige Pein gehen, aber die Gerechten in das ewige Leben. Ja, das ist jetzt nicht gerade populär, so zu reden. Das ist mir schon klar. Krass ist für mich, dass die Sünde der unterlassenen Hilfeleistung, den Übeltaten Satans und seiner Engel gleichgerechnet wird. Ich habe durch meinen eigenen Unfall vor 3 Monaten so eine ähnliche Erfahrung gemacht. Nicht also, es gab ein paar Rippenbrüche und so, ich lag halt da, bin aufgestanden, habe mich hin und her bewegt. Dann sehe ich ein Auto kommen auf der Straße, von der ich gerade runtergefallen bin. Fährt im Schritttempo an mir vorbei und verschwindet. Könnt ihr vorstellen, wie ich mich gefühlt habe? Ich habe gedacht, na gut, so schlimm geht es mir nicht. Ich kann noch auf- und abstapfen, ich kann Luft holen. Ich hatte schon einen Schock von diesem Sturz. Und dann plötzlich bleibt ein Auto stehen und das fröhliche Gesicht unserer Nachbarin erscheint. Und, ja, Heinz, was ist los? Was ist da passiert? Und so weiter. Und die hat ihre Hand nicht mehr von mir gelassen. Ich hatte gedacht, ich bin eh gleich da drüben zu Hause. Und ich sagte, na. Und die hat darauf bestanden, meine Frau anzurufen, die Rettung zu holen und so weiter. Ist alles gut gegangen. Ich landete im Krankenhaus Ried, wurde geröntgt und dann ergab sich der ganze Rest meiner Geschichte. Am Schluss haben wir gedacht, das war eigentlich super. Die Hilfe dieser Nachbarin, dass meine Frau dann gekommen ist, sie alle so um mich besorgt waren. Es war wirklich gut für mich, hat meiner Seele wohlgetan. Aber diese erste Erfahrung, dass das Auto im Schritttempo so an mir vorüberfährt und einfach verschwindet, das hat mich schon getroffen. Muss ich ehrlich sagen. Das war mir nicht egal in diesem Moment. Unterlassene Hilfeleistung ist was ganz Schlimmes. Der Text, wie das Gleichnis hier aufgebaut ist, ist eine Art Hämmerchenmethode. Da wird uns kein Halbsatz erspart. Wir müssen den Tatsachen bis zuletzt klar ins Auge blicken. Jede gute Tat, die wir aus Bequemlichkeit oder Gedankenlosigkeit nicht getan haben, beschämt uns in unserem Anspruch, Nachfolger Christi zu sein. Nicht die gefinkelsten Theologen werden im Reich Gottes sein, sondern die Tuer und Durchführer seines Willens. Wie sagt es Jesus in der Bergpredigt? Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. So, und jetzt sitzen sicher schon einige da, die sich fragen, das soll eine Schulanfangspredigt sein. Ich will euch sagen, was das mit uns zu tun hat, mit uns allen hier. Wie können wir so leben, dass Gottes Prinzipien aus unserem Herzen und Tun herausleuchten zum Wohle aller, mit denen wir zu tun haben? Für uns als Schulgemeinde ist das ein Übungsfeld, wie es bessere Gelegenheiten nicht bieten könnte. Ich hätte da schon ein paar Ideen. Wo müssen wir anfangen? Nach Malachi 3, 23, 24. Wo muss man anfangen? Bei denen, die die Verantwortung tragen, nicht? Zuerst bei den Vätern. Dann erst kommen die Kinder. Also, fangen wir an. Bogenhofen 20, 23, 24. Wir haben das Gleichnis gelesen. Wir haben Gottes Ruf gehört. Was bedeutet das für die Schulleitung? Jetzt gehöre ich nicht mehr zur Schulleitung. Das ist schwierig, wenn ich das jetzt sage. Aber ich sage es halt jetzt einfach. Ich bin sicher, der René, der wird mir da zustimmen. Ich würde sagen, eine Schulleitung, die sich in diesem Sinn kümmert um alle, die in Not sind, hat immer ein offenes Ohr, immer eine offene Tür, immer Verständnis für die Probleme, die an sie herangetragen werden. Ob sie seelischer Natur sind, seelsorgerlicher Natur, geistlicher Natur, praktischer Natur, finanzieller Natur. Die Schulleitung, das sind nicht die Leute, die mich abschlachten, wenn ich nicht zahlen kann. Sondern das sind die Leute, die sich mit mir Gedanken machen, wie wir meine Probleme lösen können. Da kann der Herr Jesus dann mal sagen, ich bin arm gewesen und du hast mich rausgerissen. Der, der das Problem hat, steht vor uns an der Stelle Jesu. Die Lehrer. Wie können die Lehrer zeigen, dass sie Interesse haben an der Not ihrer Schüler und Schülerinnen? Ja, das ist nicht so schwierig. Denkt daran, Schüler haben auch nur die gleiche Anzahl von Wochenstunden wie wir zur Verfügung. Ihr lieben Lehrer, habt Mitleid. Irgendwann, so nach der 40., 45. Leistungsstunde für die Schule, muss auch mal Schluss sein, sonst gehen uns die Jungen hops. Das wäre doch was fürs kommende Schuljahr, nicht? Ein bisschen überlegen, wie wir die Leistungskurve ansetzen. Oder wenn ein Schüler kommt und Probleme hat mit uns, mit unserem Kurs, vielleicht haben wir einen Schüler verletzt, ohne es zu wollen, das kann passieren. Wir haben irgendwas gesagt, ein Schüler wird traurig, weil er sich getroffen fühlt und wir wollten das gar nicht. Kann man sich auch entschuldigen. Der Lehrer muss nicht so durch die Gegend gehen, dass es reinregnet bei seiner Nase. Wir können ihnen ein gutes Vorbild sein durch die Güte, die wir ausstrahlen, durch das Verständnis, das wir den Schülern entgegenbringen. Die Mitarbeiter, liebe Mitarbeiter in Bogenhofen, ihr seid eine ganz wichtige Nahtstelle. Denn ohne euch steht hier sowieso alles still. Und das bedeutet für euch Mitarbeiter in Bogenhofen, das ist manchmal Stress. Und manchmal fühlt ihr euch so und manchmal sieht man euch das auch an. Und da kommt jetzt mein Tipp. Liebe Mitarbeiter, wenn ihr in der Position seid, dass man es euch schon ansieht, dann lade ich euch ein, sprecht doch an der Stelle das Gebet, das ihr braucht, und dann lächelt. Denn die Schüler brauchen das. Wenn der Schüler das Gefühl hat, das ist ein Miesepeter-Schlumpf, und der mag mich eigentlich gar nicht, dann trägt das dazu bei, dass er sich hier nicht wohlfühlen kann. Und wir alle sind aber für die, die hier sind, vor allem wenn sie noch jünger sind, Elternersatz. Wir müssen auch dafür sorgen, dass sie sich hier wohlfühlen können. Die Heimleiter. Ja, das ist überhaupt der Feuerstuhl da in unserem Gelände. Die Heimleiter, wo seid ihr denn? Lieber Helmut, die Carmen auch hier. Liebe Carmen, ich sage euch was, ich bin euch sowas von dankbar für den Job, den ihr macht. Und ich möchte euch einfach anbieten, dafür, dass ihr durchhalten könnt, möchten auch wir mit euch sein. Und wenn ihr Probleme habt, die ihr allein nicht mehr packt, dann wollen wir auch euch zuhören und wollen auch mit anpacken. Ihr seid nicht allein, auch wenn die Planstellen herrlich wenig sind. Aber ihr seid nicht allein, das sollt ihr wissen. Und ich bitte euch auch, dass ihr im geistlichen, christlichen Sinn dieses Moment aufbringt von Geduld und Verständnis und Zuneigung zu den Schülern, das sie brauchen, damit sie überhaupt funktionieren können. Ich danke euch, ich weiß, dass ihr so denkt. Die Schüler. Ja, was geht das die Schüler an? Meine lieben Schüler, meine lieben Schülerinnen, ich schlage euch Folgendes vor. Wenn ihr so richtig Heimweh habt, dann fahrt nach Hause. Ihr seid hier keine Gefangenen. Aber ihr sollt hier zur Schule gehen. Und ihr sollt hier an dieser Schule was Besonderes lernen. Nicht nur die Ausbildung, für die ihr euch eingeschrieben habt, sondern ihr sollt etwas lernen über Christus, über seinen Charakter und über sein ewiges Leben. Das sollt ihr hier lernen. Und das ist das, was wir an euch herantragen wollen. Und wenn euch das nicht gefällt, liebe Schüler, müsst ihr es trotzdem leiden, denn das ist unser Auftrag. Und wenn ihr das nicht leiden könnt, dann ist das eure Entscheidung und dann bitte ich euch, uns diese Entscheidung kundzutun und die Konsequenzen zu ziehen. Aber ich bitte Schüler, macht eines nicht. Macht nicht den Boden hier in Bogenhofen madig durch eure Unzufriedenheit. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht der Geist von oben. Von euch Schülern erwarte ich, dass ihr all jene, die sich liebevoll um euch kümmern, mit Respekt behandelt und dass ihr versteht, dass sie euch lieben und dass sie euch nahe sein wollen und dass sie auch für euch da sein wollen, wenn ihr ein Problem habt. Jeder Schüler hier, jede Schülerin sollte eine Person ihres Vertrauens auf dem Gelände in dieser Gemeinde finden. So weit müssen wir kommen, damit wir das da erfüllen und Schafe sind bei dieser Scheidung von Schafen und Böcken. Das können wir nicht sich selbst überlassen. Liebe Schüler, ich habe noch was für euch. Ihr selber wisst, wer von euren Kameraden, wer von euren Kameradinnen in Not ist. Ihr wisst es früher als wir. Liebe Schüler, ihr seid auch angesprochen. Kümmert euch um eure Kollegen. Kümmert euch um eure Kameradinnen. Überlasst das nicht sich selbst. Helft. Und wenn ihr Hilfe braucht, um zu helfen, dann kommt zu uns. Liebe Gemeinde, also unter Gemeinde verstehe ich nach allem, was ich aufgezählt habe, jene, die jetzt noch nicht genannt worden sind in Schulleitung, Lehrer, Mitarbeiter, Heimleiter, Schüler. Gemeinde. Ach ja. Ein schweres Wort, aber knapp vor Ende meiner Predigt erlaube ich mir noch ein schweres Wort. Liebe Gemeinde, gibt es tatsächlich diese Denkrivalität zwischen Schule und Gemeinde? Da wird mir ja schlecht. Liebe Gemeinde, seid doch froh, dass ihr in so einer privilegierten Situation seid, Schulgemeinde zu sein. Das ist doch super. Wisst ihr, was ich euch bitte zu tun? Habt ein gastfreies Haus. Alle, die da sitzen und fern von zu Hause sind, das, was sie am meisten brauchen, sind Beziehungen, Bekanntschaften. Leute, zu denen sie Vertrauen aufbauen können. Zeigt ihr als Gemeindeglieder, dass ihr solche Leute seid. Dann kann Jesus einmal sagen, ich bin ein Gast gewesen und ihr habt mich beherbergt. Alle können wir unseren Beitrag leisten. Als letztes habe ich noch da stehen, die Gäste. Worum könnten wir die Gäste bitten? Was schlagt ihr vor? Lieben Gäste, macht einen Vorschlag. Ihr, die ihr Gäste seid hier, welchen Beitrag könnt ihr leisten zum Wohlbefinden der ganzen Gemeinde hier? Ihr Lieben, ihr könnt uns auf betendem Herzen tragen. Denn überall, wo Gottes Werk getan wird, dort gibt es auch Angriffe. Angriffe, die der Teufel inszeniert, von außen, von innen, von sonst woher. Ihr alle könnt uns auf betendem Herzen tragen. Denn das ist ein geistlicher Kampf. Der wird auf den Knien entschieden. Wenn der König kommt und alle Völker vor ihm versammelt werden, dann wird er sie scheiden. Wie ein Hirte, der die Ziegen von den Schafen trennt. Ich sehe hier lauter Schafe, oder? Möge Gott mit uns sein in diesem Schuljahr und mögen wir immer nach oben gerichtet handeln und reden und denken und nicht nach unten gerichtet zerstören. Mögen wir den Geist Christi offenbaren in unserer Hilfsbereitschaft, in unserem Mitleid, und nicht den Geist des Widersachers, der immer nur Streit sät. Es ist Schulanfang. Das Blatt ist noch unbeschrieben. Möge der Herr uns leiten. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigtpodcast.